Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ich freue mich total, mal wieder bei euch in der Muschel zu sitzen. Ich kann euch verraten, neben mir, da liegen 15 angeschnuffelte Taschentücher. Es ist wieder soweit, ich habe Heuschnupfen. Das wollte ich einmal vorweg sagen, weil man das bestimmt an der einen oder anderen Stelle hört, dass ich so ein bisschen rumschniefe. Lasst euch davon also nicht stören. Ich freue mich total auf diese Folge, denn mit dieser Folge möchte ich zum einen dazu motivieren, sich mal wieder eine Auszeit zu nehmen und zum anderen an die Landwirte und Landwirtinnen, die mir hier zuhören, vielleicht ist das mal wieder eine neue Einkommensquelle, über die ihr mal nachdenken könnt. Denn heute möchte ich mit euch über Raus sprechen. Raus, das ist ein Startup aus Berlin und Raus vermittelt schicke, gläserne Tiny-Häuser, die meist auf landwirtschaftlichen Betrieben stehen. Landwirte und Landwirtinnen können sich also vielleicht nach dieser Folge mal damit auseinandersetzen, Gastgeber zu sein. Und diejenigen, die in der Stadt leben oder ja auch auf dem Dorf, aber einfach ein volles Leben, einen vollen Alltag haben, vielleicht ist das ja mal eine Folge, die euch davon überzeugt, mal für ein längeres Wochenende euch eine Auszeit zu nehmen und ein wenig mit weniger zu verbringen. Das finde ich eigentlich immer einen ganz schönen Gedanken. Da ich das Gefühl habe, dass wir doch alle ziemlich viele Eindrücke jeden Tag haben. Wir hängen viel am Handy, wir hängen viel im Büro, wir hängen viel vorm Laptop. Wir haben mit richtig vielen Menschen zu tun. Unser Leben ist einfach richtig schnell. Und ich finde es toll, wenn man mal sich selbst einen Moment der Ruhe gönnt. Ich habe in der heutigen Folge mit Julian gesprochen. Julian ist einer von den drei Gründern und das sind, by the way, alles richtig gute Freunde. Deswegen war das auch Julian immer super wichtig zu erwähnen, dass er das alles nicht alleine auf die Beine gestellt hat, sondern dass noch zwei gute Kumpels von ihm dazugehören. Und die beiden anderen Gründer heißen, by the way, Christopher Eilers und Johann Ahlers. Ich wollte natürlich von Julian wissen, wie man überhaupt Gastgeber als landwirtschaftlicher Betrieb werden kann. Gibt es dafür bestimmte Kategorien, die man dafür erfüllen muss? Wenn ja, welche sind das? Und gibt es überhaupt noch Bedarf? Kann man sich als landwirtschaftlicher Betrieb direkt jetzt melden oder sagt ihr, hey, wir haben eine Warteliste? Das wollte ich natürlich alles wissen. Dann wollte ich wissen, welche Aufgaben hat man denn als Gastgeber? Für was ist man zuständig und was übernimmt Raus? Und ich weiß, man spricht eigentlich nicht über Geld, aber wir sind hier ja offen und ehrlich und unter uns. Und deswegen habe ich natürlich auch gefragt, was man denn aufgrund von solch einem Tiny House als neue Einkommensquelle überhaupt verdienen kann. Und da hat Julian auch ganz ehrlich drauf geantwortet. Also es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Zu meinem Podcast gehört es ja auch immer dazu, dass ich wirklich auch den Menschen kennenlernen möchte. Ich wollte wissen, wer ist Julian und wie ist er auf die Idee gekommen, rauszugründen. Dadurch, dass ich ja auch selbstständig bin, habe ich immer ein Interesse daran zu wissen, wie war denn der Lebensweg bis zu der Idee von Raus, in welchen Jobs war er vorher tätig und ja, was ist daraus geworden, ne? Das ist dann immer so für mich interessant. Ich freue mich total, jetzt gleich mit euch ins Live-Gespräch zu springen. Ich glaube, an dieser Stelle ist es auch wichtig, dass ich mich einmal flink selber vorstelle für all diejenigen, die heute zum ersten Mal reinhören. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich bin selbst auf einem konventionellen Ackerbaubetrieb groß geworden. Deswegen habe ich auch Landwirtschaft studiert. Ich bin also Landwirtin und werde hier in ein paar Jahren auch den Betrieb übernehmen. Solange ich das noch nicht mache und noch nicht auf dem Hof selbstständig tätig bin, habe ich mich dafür entschieden, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, mich also für landwirtschaftliche Themen einzusetzen. Das mache ich zum Beispiel mit diesem Podcast hier, aber auch mit dem 63 Hektar Podcast beim NDR. Und ja, genau. Ich freue mich, dass ihr hier gelandet seid, dass ihr reinhört und jetzt möchte ich nochmal an alle einen kleinen Appell loswerden, denn ich finde, das passt gut zum Thema, da wir ja auch so ein bisschen über das Thema reden, sich mal freie Tage gönnen, mal Urlaub machen, mal nichts machen und ich habe das Gefühl, dass das gerade in der Landwirtschaft immer richtig verpönt ist, wenn man nichts tut, wenn man nichts schafft, wenn man keinen fleißig Tag hinter sich hat. Und ich habe das Gefühl, dass sich deshalb manchmal Menschen nicht trauen, sich Urlaub zu nehmen, obwohl sie das Bedürfnis verspüren oder vielleicht auch die Gelegenheit haben, weil auch andere Freunde in den Urlaub fahren und man sich da einfach anschließen könnte. Deswegen wünsche ich mir, dass wenn man hört, dass jemand in den Urlaub fährt, dass man zuallererst sagt, hey, ich freue mich für dich, ich wünsche dir viel Spaß, wohin geht's denn? Und dass man auf keinen Fall sagt, was, schon wieder? Oder, hä, kannst du dir das überhaupt gerade erlauben? Ist denn nicht gerade richtig viel los da draußen bei euch auf dem Hof? Also das ist die erste Reaktion, die ich mir wünsche. Und die zweite Reaktion, die ich mir wünsche, ist, hey, mach das doch. Ich freue mich doch für dich, wenn du dich aufmachst. Und vielleicht kann ich auch dir ein bisschen Arbeit zu Hause abnehmen. Also dass man da dann auch ein bisschen sieht, okay, wenn die Person jetzt in den Urlaub fährt, dann bleibt da vielleicht was liegen. Das kann ich ja auch mal übernehmen. Da ist man irgendwie aufmerksam und man freut sich für andere, wenn die sich auch mal eine Auszeit nehmen. So, das wollte ich nochmal loswerden und jetzt geht es in das Live-Gespräch mit Julian von Raus. Ich freue mich drauf. Lieber Sommer- oder Winterurlaub?
Also ich bin, würde ich sagen, totaler Randzeiten-Fetischist, wenn du so möchtest. Also ich liebe genau diese Übergänge eigentlich zwischen den Saisons.
Ja.
Also ich würde mich eher so als Frühling, also so direkt nach dem Winter und so kurz bevor der Sommer kommt, das sind eigentlich so meine Lieblingszeiten.
Ganz geile Antwort auch, weil das eigentlich auch immer günstiger ist, ne? Als wenn man so zu den Hauptsaisonzeiten so gegen den Strom sich für Urlaubszeiten entscheidet, ganz gut. All-Inclusive-Urlaub oder Ferienwohnung?
Also seitdem ich Kinder habe, und ich habe jetzt zwei davon, habe ich den All-Inclusive-Urlaub, würde ich mal sagen, ganz anders schätzen gelernt. Das hättest du mich früher mit jagen können, aber also das kommt, glaube ich, immer so drauf an, wie man reisen möchte. Aber das hat auch, All-Inclusive kann auch schon was haben, vor allem, wenn man eben mit Kindern unterwegs ist.
Ich habe das jetzt auch gerade für mich entdeckt. Ich war jetzt mit meinen besten Freundinnen aus dem Kindergarten zusammen im Mädelsurlaub.
Cool.
Mit Ü-70-Jährigen in irgendeiner schicken Anlage.
Ja, herrlich.
Und da hat der einfach keine Sorgen, ne?
Ja, genau. Da musst du um nichts kümmern, musst dir nicht irgendwie dreimal am Tag Gedanken machen, was du den Kindern jetzt zu essen machst.
Und
bestenfalls gibt es da irgendjemanden, der sich auch noch um die kümmert.
Und dann noch ein bisschen Bingo spielen und abends Theater.
Ja, genau.
Zack, ist der Tag schön. Lieber reisen alleine oder mit Freunden? Oh, bei dir nehme ich auch noch Familie rein, damit es jetzt richtig schwer wird.
Also, ich würde sagen, definitiv mit Freunden, wenn man so die Erfahrung teilen kann. Das finde ich irgendwie super, super schön. Ich bin aber auch viel alleine oder beziehungsweise auch nur mit meiner Frau gemeinsam gereist. Und das ist natürlich auch total besonders und super schön gewesen. Ich bin nicht so der Alleinreisende.
Mhm.
Also ich fand es immer schön, wenn ich die Erfahrung so mit jemandem teilen konnte.
Ja, ich war ja auch alleine auf Weltreise. Das hat auf jeden Fall auch was. Aber es wird dann immer erst schön, wenn man jemanden anruft und davon erzählen kann und das irgendwie so erlebbar auch für andere macht.
Ach, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu Schisser, so, als dass ich sage, okay, ich habe es mich auf jeden Fall noch nie so richtig getraut, zumindest jetzt eine große Reise alleine zu machen.
Mhm.
Oder hatte irgendwie dann doch immer jemanden gefunden, der Bock hatte mitzukommen.
Ja. Erzähl mal, Julian, wer bist du denn eigentlich? Wir wollen jetzt einmal, ich sage ja zu meinen Hörer und Hörerinnen immer Muscheln, wir wollen den Muscheln einmal erklären, wer da am Mikro sitzt und erzähl uns auch, wie du mit der Landwirtschaft verbunden bist. Lass dich von der Frage nicht irritieren, ich stelle die jedem Gast.
Alles klar. Okay, dann fange ich mal mit dem Namen an, das hilft wahrscheinlich. Ich bin Julian, ich bin einer von drei Gründern von Raus.
Mhm.
Und tatsächlich ist Raus ein kleines, ich würde sagen, uns immer noch als Startup bezeichnen, in Berlin ansässig.
Klischeehaft übrigens.
Sehr klischeehaft, natürlich hier direkt in Berlin-Mitte auch noch.
Und euer Büro ist auch sehr klischeehaft, wenn ich das verraten
Findest
darf. Wir
du,
sitzen gerade in einer ehemaligen Bar, habe ich schon gehört.
Richtig, das fand ich auch total gut. Da gibt es auch ein bisschen länger Geschichte zu. Ich versuche sie kurz zu halten.
Musst du nicht. Aber mach mal.
Wir hatten mal ein Büro hier um die Ecke, aber da hatten wir tatsächlich nur einen Schreibtisch drin, weil als wir das gegründet haben, Christopher, Jon und ich, zwei alte Freunde von mir aus Schulzeiten tatsächlich, da hatten wir noch nicht so eine Vorstellung, dass daraus überhaupt mal irgendwie sowas ein bisschen Größeres werden könnte. Und da hatten wir eben nur einen Schreibtisch gemietet. Und irgendwann wurde das immer größer und größer und wir haben mehr Leute eingestellt. Und irgendwann saßen wir dann so mit 8, 9 Leuten an diesem einen Schreibtisch, bis uns dann der Vermieter da aus dem Büro geschmissen hat, mehr oder weniger. Und dann sagten wir aber, du musst uns jetzt ja irgendwie was anderes anbieten, weil sonst sitzen wir hier auf der Straße. Und dann sagte er, das Einzige, was ich habe, ist so eine Bar, eine alte Bar, die wurde gerade frei. Und dann meinten wir, okay, dann zeig die doch mal. Und dann haben wir irgendwie versucht, diese alte Bar tatsächlich, also wir haben bei uns im Büro, muss man sich vorstellen, einen schönen Bartresen, der natürlich auch ordentlich genutzt wird.
Sehr gut.
Versucht so für uns als Büro jetzt tatsächlich nutzbar zu machen. Und es fühlt sich eigentlich echt ganz, ganz gemütlich an. Nicht so, ich würde mal sagen, so Büro-typisch
Büro. So steif,
Büro.
Ja,
so
ja,
steif,
ja,
genau.
ja.
Ja.
Aber wenn man hier reinkommt, hat man auch direkt Lust auf einen Drink. Vielen Dank, dass du
das,
mir was
machen wir im
angeboten
Anschluss
hast.
Gerne. Machen wir im Anschluss sehr gerne. Genau, und also vielleicht ganz kurz, was machen wir eigentlich? Wir haben eine Firma gegründet, die es versucht, ich würde mal sagen, das mal, um es ganz einfach zu fassen, den gestressten Großstädter wieder mehr in die Natur zu bringen.
Bist du das auch?
Ich würde sagen, ich bin es jetzt wieder. Tatsächlich war das intrinsisch motiviert, der Grund, warum wir rausgegründet haben. Wie gesagt, Christopher, Jörn und ich, wir sind, kennen es jetzt über 25 Jahre, aus Schulzeiten aus Hamburg, haben dann wirklich total unterschiedlichen Industrien unsere Karriere gemacht und waren aber alle mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt in unserem Leben an so einem Punkt, wo wir gemerkt haben, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir unser Leben führen, sozusagen mit unseren Jobs, super ungesund für uns und auch für irgendwie unsere Umwelt um uns herum ist. Also unsere Familien und wir einfach das so ein bisschen toxisch uns gefühlt haben. Und dann 2021, man erinnert sich noch an diese Pandemie, die mal so um uns rum tobte. Und man zeitgleich auch noch irgendwie die Stresslevels wirklich am kompletten Anschlag waren. Man nur noch zu Hause irgendwie gefangen, in Anführungszeichen mal. Und wir für uns eigentlich was schaffen wollten, was uns hilft, mit diesem Leben und diesem Job und all dem, was das so mit sich bringt, irgendwie besser klarzukommen. Also total intrinsisch motiviert hatten wir dann gesagt, hey, wir finden es total schön, Zeit in der Natur zu verbringen. Wir fühlten uns aber zu dem Zeitpunkt, möchte ich mal sagen, ein bisschen zu alt, zu faul vielleicht auch.
Um zu zelten.
Um zelten zu gehen, ganz ehrlich. Genau. Und wir dachten so, hey, aber was gibt's denn sonst, wenn du eben in die Natur möchtest, aber eben nicht zelten möchte. Und also verstehe mich nicht falsch, zelten ist auch total cool. Und das ist auch eine schöne, total tolle Experience.
Und weil man muss wieder was organisieren, muss dieses Zelt richtig, wieder zusammenklappen und trocknen und alles erstmal beisammen haben.
Ja, genau. Es ist einfach was, also es ist halt sowohl vom Komfort als auch eben von der Planung eben unglaublich aufwendig. Ne? Und ich finde das toll mit meinen Kids, irgendwie mal im Garten und irgendwie eine Nacht, aber am nächsten Tag finde ich es dann irgendwie doch cool, irgendwo auch mal auf Toilette zu gehen und irgendwie heiß zu duschen und so.
Ja.
Und dann dachten wir, okay, was ist denn aber das andere, was du machen kannst? Und dann häufig sind die anderen Optionen eben, ich würde mal sagen, so ein bisschen antiquierter Landgasthof häufig, wo du das Gefühl hast, da ist immer noch so das weiße Häkeldeckchen auf dem Tisch und die richtig tollen Sachen, die sind dann alle über so Wellness-Tempel, wenn du möchtest.
Ja,
ne? Also
es gibt nichts dazwischen.
Total, auch so tierisch teuer und irgendwie, es gab nichts dazwischen. Und daraus kam dann tatsächlich die Idee, kriegen wir aber das Beste aus diesen beiden Welten irgendwie verheiratet. Also tatsächlich irgendwie ein zeitgemäßes Design, schöne Qualität und irgendwie das, was du in so einem Boutique-Hotel oder einem schönen Hotelzimmer vielleicht erwartest, mit dem Besten vom Camping, dem eben in der Natur zu sein. Das war tatsächlich die Geburtsstunde für raus. Für uns irgendwie ein Ort, der uns so eine Zuflucht gibt von dem Stress, den wir haben, aber du nicht unbedingt vielleicht auch auf den Komfort und die Annehmlichkeiten eines Hotelzimmers verzichten musst.
Ja, du bist genauso wie ich. Immer wenn man fragt, wer ich bin, dann erzähle ich von meiner Arbeit. Aber gib uns noch ein bisschen was Persönliches. Was hast du gelernt und was hast du vorher gemacht?
Ja, okay, du hast total recht. Das ist ja echt total schlimm. Und eigentlich genau das, was wir versuchen, irgendwie bei den Leuten rauszuholen, dass die sich mal wieder ein bisschen mit sich selbst beschäftigen. Genau, also ich bin gebürtiger Hamburger, werde dieses Jahr 40 Jahre alt.
Ja.
Also habe jetzt einen großen runden Geburtstag vor mir. Lebe in Berlin mit meiner Frau und meinen zwei Kindern. Habe einen 4-jährigen Sohn und eine 1-jährige Tochter. Was auch die dunklen Augenringe unter meinen Augen, ihr könnt es jetzt nur hören, meine Augen hören sich sehr dunkel an.
Hören sich sehr dunkel.
Genau. Lebe in Berlin und habe tatsächlich so einen ziemlich bunten Lebenslauf, wenn du so möchtest. Also ich bin nach der Schule auch tatsächlich gereist und habe Zeit in Barcelona verbracht und habe irgendwie Praktika gemacht und so und habe dann durch mehrere, ich sag mal, Umstände, lustige Umstände, den Weg nach Berlin gefunden.
Ja, wie viele? Ich war ja auch mal kurze Zeit hier.
Ich war, ja genau, richtig. Und wann bin ich denn nach Berlin gekommen? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber bin da jetzt auch schon eine Weile in Berlin. Und ich habe ganz blöd meinen ersten Chef hier, wenn du so willst, abends, also beim Ausgehen kennengelernt, in der Bar. Und der hat mir dann einen Job angeboten, dann bin ich am nächsten Tag dahin und das war eine Marketingberatung, so eine Kommunikationsagentur. Ja, schöne Grüße an Christoph, falls das jetzt hören sollte. und habe dann eine ziemlich bunte, lustige Zeit gehabt, weil die viel so Events organisiert haben und viel Kommunikation gemacht haben. Und bin dann, nachdem ich dort irgendwie fast 5-6 Jahre gearbeitet habe, auch wieder durch einen anderen Zufall bei Airbnb gelandet. Und das war in 2013. Und zu der Zeit war Airbnb noch, also jetzt ist er natürlich ein Riesenname und jeder kennt das, aber zu der Zeit war das noch so, hatten das überhaupt eine Zukunft und hat jemand denn, also wir machten sowas, weil jemand irgendwie Fremden zu Hause übernachten und so, also ich weiß noch, als ich das meiner Mutter erzählt habe, damals den Job, den ich da angeboten bekommen hatte, dann dachte ich, nee, du bist doch eine Beratung, bleib da mal. Das hat dann eh keine Zukunft. Wir machten
ja.
Und wie häufig in meinem Leben habe ich da eben dann nicht auf meine Mutter gehört, aber in dem Falle zum Positiven, sonst lässt sich das vielleicht bestreiten, aber in dem Falle und habe dann fast 6 Jahre bei Airbnb Marketing gearbeitet, wenn du so willst. Und damals, als ich da angefangen habe, kannte das eben noch keiner so richtig. Es war ein relativ kleines Unternehmen, also ich glaube so 350 Mitarbeiter, jetzt auch schon groß, aber im Vergleich, wo das jetzt ist, mit, ich glaube, über 10.000 Mitarbeitern weltweit, eben noch ganz, ganz klein.
Yeah.
Und habe da natürlich ganz viel gesehen und erlebt und gerade ein amerikanisches Unternehmen und viel von dem, was die, glaube ich, auch sehr, sehr gut machen, versuchen wir auch hier jetzt mal raus reinzubringen. Andere
Kannst
Sachen,
du was
nicht
lernen?
Ja, aber eine Sache, die das halt auf jeden Fall total getriggert hat, ist, dass Airbnb eben sehr viele außergewöhnliche Unterkünfte hat. Und das andere, was, glaube ich, für uns ein wesentlicher Bestandteil unserer Denke und irgendwie unserem Handelns wiedergibt, ist, dass Airbnb häufig schon verstanden hat, dass um ein guter Gastgeber zu sein, du nicht unbedingt ein Hotelier sein musst.
Ja.
Also du kannst auch eben mit deinem eigenen Zuhause, weil ein total tolles Erlebnis für einen Gast kreieren. Und das ist was uns natürlich auch angeht hat, weil keiner von uns, weder Christopher, Jon und ich, sind gelernte Hoteliers oder geschweige denn Architekten oder irgendwas, was man eigentlich dafür bräuchte, um so ein Geschäft zu machen, wie wir jetzt tun. Und das andere ist, dass, also ich sag mal wirklich so diese Entwicklung von, du willst ein standardisiertes, geboxtes Hotelzimmer haben zu, ich möchte jetzt eigentlich ein Erlebnis haben, wenn du reist. Und ich glaube, das hat Airbnb total bei dieser Entwicklung, hat das eben sehr viel dazu geleistet.
Ja.
Und das andere ist, dass eben bei Airbnb schon immer diese totalen, quirky, außergewöhnlichen Unterkünfte eingestellt wurden.
Und persönliche.
Baumhäuser. Ja, genau. Aber so die Sachen, wo du denkst so, da kannst du jetzt in so einem Baumhaus oder in so einer Erdhöhle übernachten oder sowas. Und das hat so immer gleich Ideen geweckt und so Bilder aufgemacht im Kopf, dass du sagst, okay, das ist total auf meinem Wunschzettel, ich will einmal auf jeden Fall in so einem Baumhaus übernachten.
Mhm.
Und da wusste ich schon so irgendwie in diesem Bereich außergewöhnliche Unterkünfte, das fände ich total spannend, mal mich damit zu beschäftigen. Und dann habe ich erstmal was komplett anderes gemacht. Und zwar bin ich in 2019 bei Airbnb dann rausgegangen und bin zu Tourlane gewechselt. Tourlane ist auch ein Berliner.
Die Frage war das wegen Corona, weil die alles dicht machen mussten oder weil du einfach wirklich so warst?
Nee, tatsächlich war das war noch vor Covid.
Okay, ja.
Und da war es tatsächlich, also ich kann es ja auch sagen, ich war dann 6 Jahre in der Firma und die Firma war riesengroß geworden und eigentlich, um dann weiter sich in der Firma weiterzuentwickeln, hättest du nach San Francisco ziehen müssen, um da halt näher zu sein, wo die Entscheidungen getroffen werden.
Mhm.
Zu der Zeit war meine Frau mit unserem ersten Sohn schwanger.
Mhm.
Also wir waren natürlich so, oh Gott, Kind und wie überhaupt. Also da haben wir gedacht. Und das andere, das war dann auch Trump Nation sozusagen.
Ja, ja.
Da hatten wir irgendwie so richtig Bock, haben wir jetzt ehrlich gesagt nicht gerade jetzt auch so nach in die USA zu ziehen.
Ja.
Und dann war das eigentlich so raus und dachte, okay, aber wenn es dann hier nicht so richtig weitergeht, so, dann, das war ein total komfortabler Job, aber willst du vielleicht nochmal irgendwas anderes ausprobieren. Und das habe ich tollerweise dann auch gemacht. Hätte ich jetzt gewusst, dass dann ein bisschen später Covid kommt, hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber ich bin dann tatsächlich gewechselt in das Management einer Firma, die heißt Tourlane. Gegründet von auch einem Ex-Airbnb-Kollegen von mir und beziehungsweise von zwei Julians auch. Ich war dann der dritte Julian, der dann da in die Firma kommt. Und das, was Tourlane macht, die digitalisieren Fernreisen. Also so Safari-Urlaube, Taugurlaube, Galapagos-Inseln und so. Total tolles Unternehmen, wirklich, das war eine unglaublich tolle Zeit. Und ich bin da über eben 6 Monate, bevor dann Corona kam, eingestiegen. Und du musst dir vorstellen, für so ein Unternehmen, was natürlich Fernreisen und globale Reisen digitalisiert oder dass das Brot- und Buttergeschäft ist, da gab es dann ja, wenn man sich noch so ein bisschen zurückerinnert, es fühlt sich jetzt schon wieder alles so fern
an. Ja, wirklich. Ne?
Merkwürdig. Aber so lange her ist es gar nicht mehr. Da gab es ja einen Reisestopp.
Ja.
Also du konntest einfach nicht mehr reisen. Und das hat natürlich für das Unternehmen zu dem Zeitpunkt unglaubliche Implikationen gehabt. Tollerweise geht es ihm jetzt wieder sehr, sehr gut. Ja. Aber ich und fast das gesamte Team waren dann eben auch in Kurzarbeit. Weil tatsächlich nur noch die Abwicklung von Stornierungen, von Reisen reinkam und du eben nichts mehr machen konntest. Durftest ja nicht mehr reisen.
Ja.
Und dann...
dann hattest du aus beiden Jobs das Rezept genommen und dann ist das so in dir gebrodelt und raus kam raus.
Ja, aber genau, das war dann für mich einfach so eine ziemlich, muss man auch sagen, eine ziemlich krasse Zeit, ja, und einfach auch super, super anstrengend, weil natürlich das macht viel mit so einem Unternehmen und musste wieder die ganzen Mitarbeiter, und vielleicht mussten ein paar Mitarbeiter gehen, die Firma umstrukturieren und also unglaublich stressig und auch anstrengend. Zeitgleich wurde dann mein Sohn geboren, der eine Frau schwanger, dann wurde er da geboren. Was dann ja auch nochmal für mich natürlich einfach so die Perspektive sehr stark verändert hat, was möchte ich denn eigentlich jetzt machen?
Ja.
Und eine der wesentlichen Faktoren, die ich dann aus meiner Zeit aus Airbnb, aber dann auch bei Tourlane gesehen habe, ist, dass durch Corona eben die Wünsche und so das Reiseverhalten sich fundamental gerade verändert. Und dass die Zeiten von, ich sag mal, diesem Fast Tourism oder diesem Wegwerftourismus, wenn du so willst, mal schnell mit 40 Euro irgendwo hinfliegen und das machst du eigentlich, als wär's mal eben im Bus 3 Stationen fahren, dass das gerade sowohl natürlich aufgrund der Regularien, aber auch so in der Gesellschaft verstanden wird, dass das so richtig nachhaltig nicht sein kann.
Nee.
Weil das Erlebnis, das natürlich irgendwie auch so ein Wegwerferlebnis schnell wird. Und zeitgleich die Leute natürlich gemerkt haben, so hey, ich habe eigentlich auch gar nicht so viel davon. Und das gepaart vielleicht auch so mit dieser Erfahrung von Airbnb. Und dann komme ich gleich mal zu meinen beiden Mitgründern, die zwar aus ganz anderen Bereichen kommen.
Süß, dass du die ganze Zeit konsequent erwähnst. Also man weiß, dass ihr das als Gemeinschaft gemacht habt. Du
sammelst
jetzt keine Lorbeeren alleine hier ein als.
Nee, ganz, also könnte ich auch gar nicht, weil wir sind so ein bisschen Yin und Yang, wenn du so willst. Also es geht immer mit dem einen und dem anderen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch dadurch, dass wir uns so lange kennen, das ist so ein bisschen der Fluch und Segen für die Firma.
Ja.
Ja, das ist der Segen, weil wir uns natürlich total blind vertrauen und wir gemeinsame Werte haben. Ist aber auch ein, ich sag mal, der Fluch, weil wir natürlich wie so ein Pakt sind. Ne? Und es ist unglaublich schwierig da für Leute, die jetzt hier in die Firma kommen, da irgendwie reinzukommen natürlich oder das so aufzubrechen.
Ja.
Ne? Und das ist zeitgleich natürlich auch eine Herausforderung, weil du mit Freunden irgendwie, wenn das Business gut läuft, ist immer gut. Und wenn du mal irgendwie eine Herausforderung hast und eigentlich mal irgendwie auch einen Konflikt hast, dann musst du irgendwie, gibt es immer noch so eine persönliche Seite. Ne?
Also
ist auch nicht, macht es nicht nur einfach, macht es herausfordernd, aber ich glaube dadurch auch besser, weil du gerade auf unserer geteilten Werte und so Ansicht, was uns wichtig ist und wie wir auch wirtschaften wollen und wie wir auch gerade nicht wirtschaften wollen, einfach sehr stark diese Firma prägt.
Ja, lass uns einmal kurz darauf schauen. Auf deine Antwort bin ich sehr gespannt, weil ich merke, du holst gerne aus. Das finde ich gut bei dieser Frage jetzt besonders, denn ganz viele sagen immer nur, ja, habe ich oder dann noch einen weiteren Satz, aber ich bin auf deine Antwort gespannt. Wie ist denn dein Bezug zur Landwirtschaft?
Also, ich habe mich natürlich auch so in Vorbereitung auf dieses Gespräch dann nochmal so überlegt, was ist denn eigentlich wirklich mein Bezug, persönlicher Bezug zur Landwirtschaft?
Ja.
Und ich möchte schon fairerweise sagen, dass ich persönlich vorher, bevor ich rausgemacht habe, nie eigentlich wirklich einen direkten Bezug zur Landwirtschaft hatte, außer dass ich so auch schon im Kindheitsalter durch Freunde, deren Familien irgendwie einen Hof betrieben haben, dort irgendwie Zeit verbracht habe. Aber eigentlich sozusagen wirklich in das Wertesystem mich nie so richtig oder in das Ökosystem auch in der Landwirtschaft mich nie so richtig dafür interessiert habe. Mhm. Also rein vom so. Und das tatsächlich durchaus sich, ich will mal sagen, natürlich ergeben hat, weil, und da kommt jetzt auch so ein bisschen der Bogen vielleicht, wie machen wir das und dieses, diese Naturzeit, die wir versuchen, den Leuten anzubieten, das kriegen wir natürlich nicht alleine hin, sondern das wäre schön, wenn uns die ganzen Grundstücke selber gehören würden, aber leider so einfach ist es nicht, sondern wir arbeiten dafür eben sehr, sehr eng mit privaten Landeigentümern und vorrangig eben forst- und landwirtschaftlichen Betrieben zusammen, die uns ungenutzte Flächen eben zur Verfügung stellen, um wahrscheinlich auch ihre Betriebe so ein bisschen zu diversifizieren und weitere Einnahmen zu generieren, aber eben erstmal, um sozusagen diese Erfahrung, diese Naturerfahrung, die wir eigentlich unseren Gästen bieten wollen, überhaupt möglich zu machen. Mhm. Und das kam so ein bisschen, das war eigentlich gar nicht Teil unseres Plans am Anfang, weil, wie ich eingangs sagte, wir hatten diese erste Cabin, wie wir das nennen, ja, die haben wir eben mehr oder weniger so selber für uns gemacht, ne? Und dachten, weil wäre doch total cool, wenn da irgendwie das Bett da ist und irgendwie so ein bisschen, ne? Und dann mussten wir halt irgendjemanden finden, der Bock hat, so ein Ding bei sich aufzustellen. Und dann haben wir, also weiß ich noch, Chrissy, Johann und ich da selber irgendwie telefoniert und Leute irgendwie so rumgefragt. Und dann haben wir damals eine tolle Pferdewirtin, sagt man das so?
Pferdewirtin.
Gefunden. Frau Krasemann, wenn Sie das noch hören. Also wirklich noch immer eine der besten Gastgeberinnen, die wir je hatten, möchte ich sagen. Aber gefunden, die sagte so, hey, das passt genau zu meinen Vorstellungen, auch wie ich meinen Betrieb hier, die hat gerade einen Betrieb übernommen, wie ich den Betrieb aufbauen möchte. Und da ist uns eigentlich erst bewusst geworden, welche Auswirkungen und welche Vorteile vielleicht auch so ein Konzept wie raus auch auf der Anbieterseite, wenn du so möchtest, haben kann. Mhm. Wir haben uns vorher überhaupt gar keine Gedanken gemacht, sondern wir waren nur so ganz stur.
Was brauchen wir
aus so ungefähr? Aus so einem Business, so kommen so die drei irgendwie Startup-Gründer so an, wenn du so möchtest. So. Wir brauchen halt eine Fläche, wo wir das Ding hinstellen. Und dann haben wir aber mit der ersten Landwirtin und auch mit den folgenden natürlich uns unglaublich intensiv auseinandergesetzt und auch so, um zu verstehen, was bringt die dazu, eigentlich das machen zu wollen mit uns. Und dann haben wir eigentlich auch erst verstanden, für was für enorme Herausforderungen die stehen und wie vielleicht so ein Modell wie unseres auch eben einen kleinen Beitrag
welche
dazu
leisten. Welche Herausforderungen meinst du?
Vor allem ökonomische. Also ist vor allem die sich unglaublich viele Gedanken gemacht haben, wie sie überhaupt in der Lage sein können, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten.
Ja.
Und also viele Geschichten gehört, wo man wirklich auch denkt so, okay, krass, also arbeitest du unglaublich hart, wie irgendwie ich mir das, also ich sag immer, ich war gestresst von meiner Arbeit irgendwie am Computer und sonst wie, aber also so ein intensiv und auch physisch intensive Arbeit und am Ende des Tages reicht es vorne und hinten nicht. Und das war mir vorher in keinster Weise so bewusst. Mhm. Und das andere war, dass also neben dem ökonomischen, es unglaublich Leute, die stolz sind auf das, was sie machen.
Ja.
Und häufig vielleicht entweder sich, ich möchte sagen, nicht missverstanden, aber man so das Gefühl hatte, hey,
ungesehen vielleicht.
Vielleicht ungesehen, was eigentlich gemacht wird und mit wie viel Leidenschaft das gemacht wird.
Ja.
Und da dachten wir so, okay, das ist eigentlich genau das, was wir auch den Leuten zeigen können und zeigen wollen mit so einem Produkt wie raus. Dass wir irgendwie das hinbekommen und ich sagte dir das mal eingangs oder so vor dem Interview, wir haben das nie als so ein edukatives Geschäftsmodell oder irgendwie so gedacht, sondern das ist irgendwie alles hat sich so natürlich gegeben und gefügt. Aber wir finden es eben echt toll, dass wir vielen Gästen, die zwar sehr, sehr hohe Ansprüche in ihrem Stadtleben, wenn du so willst, haben an Nachhaltigkeit und Bio und organische Lebensmittel und so, aber eigentlich null Ahnung mehr haben, was das bedeutet, eben diese Lebensmittel zu erzeugen.
Ja, vielleicht ist es jetzt immer ganz wichtig, dass du einmal kurz zusammenfasst, was Raus oder wie RausLife funktioniert und was RausLife ist. Bin mir sicher, dass man das eigentlich schon im Kontext verstehen konnte, aber vielleicht ist trotzdem eine konkrete Antwort darauf einmal ganz nett.
Ja, super gerne. Also mit Raus haben wir eine Plattform, wir nennen das eine Plattform, entwickelt, um Menschen in die Natur zu bringen. Und wir machen das, indem wir von uns selbst designte, kleine, ich sag mal, hochwertig konzipierte Cabins, man kann sie auch vielleicht Kabinen oder Tiny Häuser,
ja, gläserne Tiny Häuser.
Richtig, die wir eben an schöne Orte in der Natur bringen und sie Menschen über unsere Webseite sozusagen zur Buchung anbieten. Rundherum um den Aufenthalt, also es sind meistens so 2, 3 bis 4 Tage Aufenthalt, was so die Gäste bei uns buchen, haben wir so ein Ökosystem entwickelt an Produkten und Aktivitäten, die man eben zu diesem Aufenthalt hinzubuchen kann. Die
Beispiel?
Gebe ich dir gleich ein paar. Aber die es im Endeffekt dem Gast ermöglichen, eine stressfreie und, ich sag mal, sehr immersives Erlebnis in der Natur zu haben und zeitgleich unseren Landpartnern, die eben uns die Flächen zur Verfügung stellen und den Betrieb vor Ort für uns übernehmen, die Möglichkeit gibt, zusätzliche Einnahmen zu generieren. Das können so Sachen sein, wie zum Beispiel lokale Essensangebote, im Frühstücken, Sachen aus dem Hofladen, Obst, Gemüse, die eben sozusagen direkt vor Ort oder im Hofladen oder nebenan beim Nachbarn sozusagen erzeugt werden. Über Hofbesuche mitarbeiten, wenn du so möchtest, in dem Betrieb. Alpaka-Wanderung. wir haben so einen Kräuterkunde-Workshops und so. Immer auch das, was
der Hof hergibt, wahrscheinlich.
Hergibt und möglich machen. Also ich würde mal sagen, eine vielleicht hier und da moderne Form eines Urlaubs auf dem Bauernhofs, nur dass wir dort hinter eben ein System entwickelt haben und ein Modell entwickelt haben, wo du als Anbieter oder als Landwirt nicht selbst Kapital aufbringen musst und nicht selber investieren musst, um bei dir irgendwie eine Ferienwohnung auszubauen und dann die zu vermarkten und dir um die alles Gedanken zu machen, sondern weil du hast ja eigentlich im meisten Fälle einen richtigen Job, wenn du so willst. Ja, also der dich ziemlich und wie wir verstanden haben, unglaublich natürlich Zeit, beschäftigt hält. Und darauf kam dann die Idee zu sagen, hey, wie wär's denn, wenn wir das für dich auf der Anbieterseite so einfach wie möglich machen, dass du durch den, dann, wenn du so willst, Tourismus oder die Gäste zusätzliche Einnahmen generieren kannst, die aber um den ganzen anderen Kram eigentlich gar keine Gedanken machen musst.
Okay.
Also
wenn ich jetzt Landwirtin bin und sage, Ibims, ich habe Lust, ich habe einen schönen Hof, ich glaube, das ist total schön, wenn man den öffnet für Stetis.
Stetis.
Was mache ich dann? Ich gehe auf eure Webseite.
Richtig.
Und dann?
Genau. Also, da ist nochmal wichtig, ganz vielleicht vorab. Tatsächlich, also, die überwiegende Mehrheit unserer Gäste sind Städtis, wie du das so schön sagst, ja. Also Leute, die tatsächlich irgendwie in einer Großstadt wohnen, irgendwie vielleicht, wenn überhaupt, einen Balkon haben, aber eben nicht so den Zugang zur Natur und die so ein bisschen Auszeit vom Stadtleben suchen. Wir haben aber auch einen echt ziemlich großen Teil Leute, die tatsächlich eben nicht in der Großstadt waren, die einfach irgendwie einen Kurzurlaub machen möchten.
Ja. Und ich habe auch Freunde, die das schon gemacht haben. Also
ja, cool, super. Ja, ich hoffe, sie hatten eine gute Zeit.
Ja, ja. Wir müssen nachher noch mal ein bisschen erzählen, ja.
Genau. Aber wenn du dich als Landwirtin eben dazu entscheidest, mit uns zu arbeiten oder Lust hättest, mit uns zu arbeiten, kannst du tatsächlich einfach bei uns auf der Webseite www.raus.live. Man kann auch raus.com
findet ihr auch in den Shownotes. Ich werde es dann nochmal, dann könnt ihr draufklicken.
Cool. Da haben wir eine Gastgeberseite, die grundsätzlich auch sozusagen dieses Prinzip erklärt. Und da musst du dann die Koordinaten sozusagen eingeben. Wo könntest du das, wo könnte die Cabin irgendwie stehen? Was für ein Land ist das? Wie ist das erschlossen? Also,
Kabinen wahrscheinlich auch.
Genau. Also du kannst so ein bisschen so einen Kriterienkatalog, den wir erstmal abfragen. Und dann geht das bei uns an unser Team, die eben mit unseren Gastgeberinnen arbeitet. Und erstmal durch so ein Kriterium ruft dich jemand an und sagt erstmal Hallo und wir erklären dir erstmal genau, wie dieses Prinzip funktioniert. Genau, und wenn es dann sozusagen geht das eben durch diese unterschiedlichen Stufen, bis man sich dann irgendwie da auch geeinigt hat und sagt, okay, erfüllt alle Kriterien, die wir jetzt an so einem Standort haben, schöner Blick in die Natur, wirklich so ruhig wie möglich.
Gibt es irgendwelche rechtlichen Kriterien? Keine Ahnung, wie darf nicht weiß ich nicht, auf dem Feld stehen, darf nicht zu nah da und da dran stehen.
Ja, absolut. Also das ist tatsächlich von Grundstück zu Grundstück unterschiedlich. Mhm. Auch je nachdem, ob das eben noch im Innenbereich, im Außenbereich, wo die eben angesiedelt wird. Das ist tatsächlich immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Da werden wir dann aber natürlich mit dir als Landwirtin zu sprechen und überlegen, okay, ist das umsetzbar oder eben nicht?
Ja.
Und gefühlt, da sind wir...
Gefühlt stelle ich mir das so vor, ich will dann da die gläserne Kabine haben und dann kommt Deutschland und sagt, hey, ist das hier nicht schon ein halbes Haus? Darf man das überhaupt? Also, aber offensichtlich geht's.
Ja, das ist, wie gesagt, das ist also wirklich ganz unterschiedlich von Fall zu Fall unterschiedlich, aber du wirst sicherlich in den meisten Standorten eben eine Genehmigung benötigen, weil du nicht einfach so, auch aus gutem Grund, theoretisch sozusagen irgendwo was hinbauen kannst. Ne? Weil natürlich der deutsche Staat sich ein paar Sachen zu überlegt, ist ja auch richtig, weil wir wollen ja eben Natur nicht irgendwie kaputt machen, ganz im Gegenteil, sondern unser Konzept beruht ja darauf, die Leute eben in ungestörte Natur zu bringen, wenn du so möchtest. Mhm. Und deswegen ist auch in unserem Konzept eben diese Cabins, wie wir sie nennen, diese Häuser, die haben wir so konzipiert, dass die so minimal invasiv wie möglich sind. Mhm. Das heißt, wir versuchen, dass wir an Standorte gehen, dadurch, dass diese Häuser, wir bauen die auf so Anhänger mit Rädern drunter. Das heißt, die fahren tatsächlich eben auf einen Stellplatz auf und können rückstandslos, ohne dass da irgendwas zurückbleibt, auch wieder entfernt werden.
Okay.
Das heißt, die rollen dann da auch einfach wieder runter.
Ja.
Es hat den Vorteil, dass wir eben auch, weil wir auch verstanden haben dann von den Landwirten, mit denen wir dann eben am Anfang gesprochen haben, die vielleicht eine Fläche nur temporär eben gar nicht jetzt, das Feld wird nicht bestellt oder die, ne, das wird jetzt eben temporär nicht nutzen, wollen aber jetzt da auch nicht ein richtiges Haus hinbauen, weil in der Zukunft wer weiß, was man damit noch machen möchte. Ne? Und das war uns total, total wichtig. Und das andere eben auch mit unserer Philosophie, dass wir eben so minimalinvasiv wie möglich sein wollen, wenn man jetzt anfängt dort mit schwerer Maschinerie reinzugehen und irgendwie mal baust einen Kran und gießt dann Betonfundamente und irgendwie sowas, dann ist das eigentlich entgegen dem, was unser Konzept machen soll. Dementsprechend ist das sicherlich auch nochmal anders zu bewerten als ein typisches, irgendwie, als würdest du jetzt ein Haus bauen wollen.
Okay.
Aber nichtsdestotrotz, du wirst in jedem Fall eben mit den relevanten Parteien, je nachdem, was das für ein Gebiet ist, musst du sprechen müssen und gucken, okay, wie integriert sich das? Tollerweise gibt es sehr, sehr viele Gemeinden, die auch sehr offen dafür sind, gerade weil eben die Einnahmen, die du generierst, und du bist ja tatsächlich der operative Partner für uns vor Ort, ja deinem Betrieb zugutekommen. Das sind ja Sachen, die in vielen Fällen leider, muss man ja auch sagen, ohne die Einnahmen, die dadurch generiert werden, ist dem Landwirt oder der Landwirtin in dem Fall schwer wird, dass sie ihren Betrieb überhaupt weiterführen können.
Ja.
Und wenn dann die Entscheidung ist zu sagen, ich gehe pleite, und ich, ne, also, oder ich, ne, du musst dir im Zweifel zwei Gedanken machen, wo du kannst du noch weitere Einnahmen quellen. Und das natürlich auch, wenn die mit ihren Gemeinden oder mit denen sprechen, in Argumentation, so, hey, also, wir versuchen das jetzt gar nicht für uns zu nutzen, sozusagen, aber ich glaube, häufig ist dann die Entscheidung gar nicht so sehr, mache ich jetzt zum Beispiel eine eigene Ferienwohnung? Oder mache ich jetzt irgendwie schließe ich mich bei raus an, weil das, was wir eben übernehmen, ist, dass wir eine ziemlich hohe Investition eigentlich die überlassen. Wir bringen so eine Cabin, so ein Haus. Und
mietet dann sich der Land, also wie ist dann genau die Zusammenarbeit?
Richtig,
wann
genau.
Fallen also irgendwelche Kosten für den Landwirt an? Vielleicht ist das die bessere Frage.
Ja, genau. Weißt du? Und das ist nämlich genau das ist der springende Punkt. Es fallen nämlich für den Landwirt keine Kosten. Also du musst als Landwirt oder als Landwirtin, wenn du mit uns zusammenarbeitest, eben nichts investieren, um dich bei uns anzuschließen, sondern das, was sozusagen bei uns das Geschäftsmodell ist, wir bringen dir im Endeffekt alles, was du benötigst, um dich mit deinem Betrieb dem Tourismus anzuschließen.
Ja.
Und zwar über uns und wir vermarkten das und wir kümmern uns aber auch für dich dann um den Vertrieb, um das Marketing, um den Kundensupport, sozusagen alles, was damit zu tun hat. Und das, was du sozusagen uns zur Verfügung stellst im Gegenzug, ist natürlich ein toller Stellplatz, weil du auf einem tollen Land sitzt sozusagen und dass du für uns den Betrieb vor Ort übernimmst, weil wir selber sind nicht vor Ort. Ne? Ja. Aber natürlich.
Aber wer schließt dann zum Beispiel auf oder ab und empfängt die Gäste? Und dann denke ich auch an die ganze Bettwäsche und so.
Ganz genau. Da haben wir dann auch versucht zu zeigen, dass die Arbeit oder vielleicht da nochmal so, also grundsätzlich sozusagen, du stellst uns den Stellplatz und machst den Betrieb vor Ort und dafür erhältst du von uns eine Umsatzbeteiligung. Und was sozusagen umfasst der Betrieb? Wir haben dann diese Häuser, die Cabins, super, super smart gebaut. Also muss man sich vorstellen, alles, was man aus dieser vielleicht Smart Home Technologie und aus der Autarkie Konzept oder Technologie kennt, haben wir versucht, in diese Häuser zu verbauen. Nice. Das heißt, diese Häuser können völlig autark, abseits der Infrastruktur, ohne Zugang zu den Medien laufen. Das heißt, sie produzieren ihren eigenen Strom über Solarpaneele und einen Inverter, der die Energie eben in Batterien speichert. Mhm. Wasseraufbereitungssysteme mit einem Frischwassertank. Wir haben super viel so Sensorik in den Cabins verbaut, die zu jeder Zeit die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2, sozusagen alles messen. Das ist alles bei uns hier. Also
so wie wir Landwirte machen das ja auch in unseren Ställen.
Ja, perfekte Klimabedingungen. Richtig, das perfekte Klima, aber auch, was uns hilft, aus der Ferne eben diese Zimmer zu warten. Und was ein Teil, was auch um deine Frage, okay, muss ich da jetzt irgendwie immer den Leuten ausschließen und so? Mhm. Wir haben auch einen schlüssellosen Zugang entwickelt. Das heißt, die haben alle wie so ein kleines Pinpad an den Türen und dem Gast wird eben vor Anreise ein Code zugeschickt, der dann nur für die Zeit des Aufenthalts zugänglich ist.
Genau. Wie lange gilt der?
Das heißt ein schlüsselloser Zugang, damit du eben nicht jetzt vorher noch aus Gastsicht irgendwo an die Rezeption dackeln musst, in Anführungszeichen, um den Schlüssel abzuholen.
Also manchmal kommt man ja auch, wenn man irgendwie aus der Stadt anreist, erst um 23 Uhr an, weil man muss
vielleicht
arbeiten oder so. Und wenn man da jetzt nicht noch...
Genau, und da ist dann eigentlich genau und aber auch natürlich auf der Anbieterseite oder auf unserer Partnerseite, dass du nicht da jeden Tag alert stehen musst, um jetzt dem Gast die Tür aufzumachen.
Ja, so.
Und da haben wir versucht sozusagen auch zu überlegen, und wie kriegst du irgendwas, was sich mehr oder weniger nahtlos in den täglichen Betrieb einpflegen lässt, ohne dass du jetzt, weil muss man ja auch fairerweise sagen, Landwirte sind jetzt in dem Sinne ja auch keine Hoteliers, genauso wenig wie wir Hoteliers sind. Ne? Und die haben eigentlich eben auch ein paar andere Sachen noch zu tun in ihrem täglichen Betrieb. Also wie können wir die ganzen operativen Abläufe so konzipieren, dass sie, ich sag mal, nied- und nagelfest funktionieren und einfach abzubilden sind und dass sie nicht zeitlich eben nicht so viel, weil Zeit ist das, was denen eigentlich auch häufig aus unserer Erfahrung fehlt.
Ja.
Die haben schon genug zu tun. Aber da eben was zu konzipieren, wo sie mit möglichst wenig Aufwand eben zusätzliche Einnahmen generieren können, was ihnen dann hoffentlich dabei hilft, das, was sie richtig lieben, eigentlich auch weitermachen zu können.
Ja, was würdest du sagen, bleibt dann noch für einen Aufwand? Also welche Aufgaben müssen auf jeden Fall gemacht werden?
Das ist auch tatsächlich von Standort zu Standort so ein bisschen Unterschied, auch je nach Kapazitäten und je nach Betrieb und wie dieser Betrieb aufgestellt ist.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so denke, da steht irgendwie morgens, ich habe jetzt das Frühstückskörbchen dazu gebucht, packt das jetzt der Landwirt?
Oder auch unterschiedlich, je nachdem, was du eben anbieten kannst. Wir zwingen niemanden, das zu machen, wenn er das jetzt nicht anbieten kann. Wenn du aber einen Hofladen oder da hast, wo du sowieso Eier, Milch und irgendwie Honig hast, dann möchten wir dir gerne diese Plattform bieten, diese Produkte auch weiter zusätzlich verkaufen zu können an die Gäste. Und wenn das so ist, dann ist im Endeffekt in dem Gästewechselfenster, also zwischen den Gästen, wo auch die Reinigung stattfindet, das ist eben der Zeitpunkt, wo das dann auch mit in die Cabin reingestellt wird und dann auf den Gast wartet. Es gibt aber auch Sachen, die wir über so zentrale Partner verkaufen. Das ist dann zum Beispiel so ein Pasta-Paket oder so, was wir gemeinsam im Restaurant gemacht haben. Das schicken wir dann an dich als Gastgeber und du legst das dann sozusagen mit rein.
Ah ja.
Was schon natürlich wir suchen schon Leute, die auch Lust haben, sozusagen, sich da Mühe zu machen und dass das irgendwie nett aussieht, dass das schön ist, dass die Gäste eine tolle Zeit da haben, weil das ist natürlich wird natürlich wichtig um den Gesamterfolg und dann am Ende, da es eine Umsatzbeteiligung ist, auch den Umsatz entsprechend nach oben zu bringen, dadurch, dass Leute da eben eine tolle Zeit haben und gerne Zeit verbringen.
Also wenn ich jetzt ein Städti bin und mir eine Kabine buche oder ein Cabin buche, dann verdient sowohl der Landwirt als auch ihr natürlich daran.
Richtig.
Ja, okay. Und das ist ganz dann der klar. Moment, wo ich auch als Landwirt dann was verdiene.
Richtig, genau. Mhm. Also wir rechnen dann natürlich auch ab und also so, dass du mit deiner Umsatzbeteiligung, aber wir wollen schon, dass du an dem Erfolg partizipierst, weil natürlich maßgeblich für den Erfolg auch eben die Landwirte beteiligt sind. Nur wenn die Cabin an einem schönen Standort steht, nur wenn die Cabin regelmäßig gut gewartet und wenn die sauber ist und irgendwie im guten Zustand ist, kommen die Leute da gerne hin. Und nur dann sozusagen macht die Umsatz. Also es ist, muss schon sehr,
also
sehr
das sauber machen und einmal kurz fix machen, das liegt dann schon in Landwirtshand, oder?
Richtig, genau.
Ja. Also ja, die genau. Wäsche.
Ja, genau. Machen. Wir haben jetzt so knapp 15.000 Gäste wahrscheinlich bei uns beherbergt.
Wow.
Die, oder sozusagen gemeinsam mit unseren Partnern in den Cabins beherbergt. Und wir wissen jetzt schon wirklich, würde ich mal sagen, sehr genau, wie so ein Gästewechselablauf funktionieren muss, damit das möglichst wenig Zeit in Anspruch nimmt, damit alle Sachen gecheckt sind. Und du musst dir vorstellen, wenn du dich dazu entscheidest, mit uns zu arbeiten.
Und dann entscheidet man sich auch irgendwo natürlich für sanften Tourismus, oder?
Ja, genau.
Also, dass man absolut diesen Bereich eben auf dem landwirtschaftlichen Betrieb
macht. Ja, genau. Und das ist auch so, also wir haben da auch mit vielen, vielen gesprochen, die sagen, die hätten auch Lust, eben Leute auf den Hof zu bringen, aber sie haben entweder räumlich gar nicht die Kapazität und das Zweite ist auch, sie sagen, wir haben vielleicht auch gar nicht die Kohle, die du investieren müsstest, um das wirklich mal gasttauglich zu machen, wenn du willst. Und haben dann aber auch nicht die Zeit hinten raus, in diesem Rattenschwanz, der ja auch noch dranhängt. Weil wenn du dann selber eine Ferienwohnung betreibst, wenn du so möchtest, dann musst du dich natürlich darum kümmern, dass da auch Leute hinkommen.
Ja,
dann musst du es vermarkten. Und die ganze Vertrieb, da musst du bei Booking oder bei Airbnb oder wo sonst was einstellen. Dann kommt der Gast und dann storniert er und dann so.
Das ist echt eine coole Symbiose. Teil, den ihr macht. Sag mal, welche Standorte braucht ihr denn noch? Darf man sich jetzt aus ganz Deutschland melden oder sagt er, wir haben schon irgendwie Vorlieben?
Nein, wir versuchen sowohl Deutschland als auch den ganzen Dachraum weiter zu expandieren, also auch in Österreich und Schweiz. In Österreich sind wir seit Anfang des Jahres auch mit den ersten Cabins unterwegs. Und das, was für uns, also wir suchen tatsächlich deutschlandweit. Wir versuchen immer in ein bis zwei, vielleicht zweieinhalb Stunden Radius rund um sozusagen die Städte zu sein, damit es eben auch erreichbar, bestenfalls sogar erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist.
Ja.
Muss nicht zwingend sein, aber ist natürlich nochmal ein Plus, gerade für, wenn wir nachhaltigen Tourismus fordern würden. Dann ist für uns wichtig, dass wir eben ungestörten Blick in die Natur bieten können. Das heißt, man sollte jetzt möglichst nicht direkt an der Autobahn sondern
direkt in einem Misthaufen ist besser.
Ja, vielleicht ist das tatsächlich besser, ne? Aber musst eben natürlich einfach den Leuten die kommen halt die überwiegende Mehrheit dahin, um abzuschalten. Die kommen dahin und das ist ja so ein bisschen perplex manchmal. Die kommen da ja eigentlich hin, um so ein bisschen vielleicht manchmal sogar auch ein bisschen gelangweilt zu sein, mal nichts zu machen. So, weil das ist ja so ein bisschen, wir haben da ja auch sehr, sehr bewusst keinen Fernseher drin oder irgendwas, ne? Sondern das, was
unser auch kein WLAN.
Doch, komme ich auch gleich nochmal dazu.
Ja. Bestimmt, weil sich so viele gewünscht haben, um da irgendwie den Laptop aufzuklappen.
Nee, gar nicht, sondern also ist so eine Sache, die uns ganz am Anfang unglaublich beschäftigt hat, weil wir eigentlich was machen wollten, was uns hilft, mal
den Laptop zuzulassen.
Genau.
Ja.
Richtig. Dann haben wir aber eben, wie ich dir eigentlich sagte, so viele Sachen in diesen Häusern verbaut, die alle an der Cloud oder sozusagen angebunden sind, damit wir aus der Ferne eben diese Zimmer managen können. Dafür brauchten wir sowieso dann Wi-Fi vor Ort. Irgendwie ist es dann auch bescheuert, wenn wir dann sind mit dem Internet verbunden, wir dann aber den Gästen irgendwie einen Störer oder irgendwas, also sind wir so die Autorität, die dir als Gast, also die diktieren eigentlich, wie du die Zeit da nutzt.
Ja,
und das war dann für uns so in der Denke eigentlich auch so, wir finden das unglaublich toll und versuchen auch die Leute dazu animieren, wenn sie da hinkommen, zu sagen, das ist eigentlich der perfekte Ort, um mal dein Handy auszumachen und mal eigentlich mal 2 Stunden nur aus dem Fenster zu gucken.
Überall so Schilder mit Handy durchgestrichen.
Ja, ein bisschen subtiler vielleicht, ja, aber ungefähr. Und das andere ist, wenn die finden es aber genauso gut, wenn du da hinkommst und das ist der Ort, der inspiriert dich und du hast auf einmal eine total coole Idee, die du irgendwie ausschreiben willst, hey, dann ist das der Ort für dich. Das finde ich genauso schön. So, aber wir wollten nicht so die Instanz sein, die so das so unterdiktiert, was du da zu tun oder zu lassen hast. Soll, wenn es irgendwas sein soll, soll es eigentlich so ein Ort sein, wo du eigentlich mal genau das machen kannst, worauf du Bock hast.
Okay, ja.
Ja.
Und wie lange dauert
mal nix ist.
Ja, sehr gut. Wie heißt das? Chillen ohne Reue ist doch so ein neues Wort.
Chillen ohne Reue habe ich auch gerade gelernt. Richtig gut.
Wie lange dauert es, bis der erste Gast meistens die Kabine entdeckt online?
Das geht relativ schnell, muss man sagen. Tatsächlich ist es so, dass wir, seitdem wir gestartet sind, vor jetzt 2,5 Jahren, tatsächlich mehr oder weniger ausgebucht sind. Also
cool.
Die Leute haben total große Lust auf dieses Erlebnis und auf das Produkt. Das fluktuiert natürlich ein wenig so mit der Saisonalität, aber was auch wichtig zu verstehen ist, wir haben die Häuser so gebaut, dass die eben das ganze Jahr über im Gegensatz zum Camping eben operiert werden können. Und gerade diese Schulterzeit, die ich ganz am Anfang nannte, das ist eigentlich die allerschönste Zeit,
ja.
Wenn so die Blätter eben farbig werden und auch wieder andersrum, weißt du, wenn golden werden, das ist eigentlich so die schönste Zeit auch dort verbringen. Finde ich persönlich viel schöner als im Hochsommer dort Zeit zu verbringen. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt vergessen, was du mich gefragt hast.
Cool, also, dann kann ich direkt die nächste Frage stellen.
Perfekt.
Ich glaube, das war gut, was du gesagt hast. Und zwar, man redet ja eigentlich nicht über Geld, aber kannst du irgendwie sowas sagen, was man so als Kooperationshof verdient? Oder ist das
absolut, ja. Ja, also wir haben in 2023 haben unsere Partner insgesamt, und da waren es natürlich noch kleiner, waren wir natürlich auch noch deutlich kleiner als jetzt, aber haben wir über 500.000 Euro an unsere Partner ausgezahlt.
Ui.
Als Landgastgeber, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, verdienst du im Schnitt pro Cabin, die du für uns betreibst, ungefähr 1.500 Euro im Monat.
Ui.
Hängt natürlich auch immer mit Auslastung zusammen, mehr weniger und Umsatzbeteiligung, im guten Monat besser, im nicht so guten Monat weniger, aber im Schnitt eben so die Mehrheit oder die meisten unserer Partner haben so 1 bis maximal 3 Cabins bei sich auf den Grundstücken stehen. Das glauben wir ist auch was man sozusagen bis zu der Größenordnung irgendwie handeln kann. Darüber hinaus wird es dann auch
bisschen wuselig mit An- und Abreise,
und
ne?
Genau, und also bis zu dem Grad haben wir ganz 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 gute Erfahrungen gemacht und auch dass die Partner, also da du kannst schon substanziell zumindest, ne, ob das jetzt dann ist, jetzt kann vielleicht nicht deine Haupteinnahme, aber das wird eben
nochmal ein weiteres signifikantes,
genau, ja. Signifikanter zusätzlicher Beitrag, der generiert werden kann. Und je nachdem eben, was du auch an zusätzlichen Produkten oder Aktivitäten verkaufen kannst, wie attraktiv die sind, kannst du eben dann natürlich zusätzliche Einnahmen dazu.
Ja, das finde ich auch sehr cool, dass ihr das so mit dazu nehmt, die Direktvermarktung zu unterstützen. Kannst du uns einmal noch aus dem, ist jetzt übrigens die letzte Frage schon.
Okay.
Ja. Plauder mal aus dem Nähkästchen. Bestimmt haben ja auch manche Gäste so ein bisschen was erzählt. Was waren denn so die Erlebnisse? Oder auch Gastgeber. Du kennst ja beide Seiten vielleicht.
Ja, also ich glaube, das ist ja das, was uns hier so richtig, richtig antreibt, ne? Und das, weil uns Leute so ein positives Feedback oder überhaupt ein Feedback natürlich danach geben, aber umso besser ist es positiv, und von ihren Erlebnissen erzählen. Und ich glaube, das, was uns schon sehr, sehr stark beschäftigt hat, ist, dass Leute, oder mich total gefreut hat und so, ich würde mal sagen, 2 Sachen. Einerseits, Leute fahren dahin und dann verloben die sich bei uns.
Oh.
Und das ist also so kitschig, sich das anhört, aber wenn du so ein bisschen überlegst, also zumindest bei mir, als ich meiner Frau einen Hochzeitsantrag gemacht habe, da habe ich so viel darüber nachgedacht, okay, wie machst du das und so und ist das hier gut oder nicht und wie auch immer, bin natürlich total verkopft gewesen.
Okay.
Aber, dass wir das schaffen, dass Leute denken, wir finden diese Orte so toll, dass ich dem Menschen, der mir am meisten in meinem Leben bedeutet, dort irgendwie so einen Liebesbeweis machen möchte, das fanden wir schon unglaublich geil.
Ja,
also dass wir so irgendwie, dass diese Orte halt so besonders sind.
Ja.
Und wir haben bestimmt jetzt irgendwie 5, 6, 7 Leute, ich weiß nicht, wie viele Kinder noch schon noch
haben,
aber zumindest sozusagen
noch interessanter.
Die Heiratsanträge. und das finde ich schon ultra, ultra toll.
Ja.
Also, dass du irgendwie sowas geschaffen hast, wo Leute sagen, ach, das ist so toll, hier möchte ich irgendwie meine Liebe beweisen. Unglaublich. Das zweite ist, wo wir immer wieder erstaunt sind, vielleicht auch so ein bisschen dazu auch beitragen, dass es, ich will nicht sagen zur Völkerverständigung, das ist ja ein bisschen zu hoch gestochen, aber viele der Gäste vielleicht auch vorab ein bisschen vergessen haben, was das eigentlich auch bedeutet, wenn du eben Zeit in der Natur verbringst.
Ja.
Dass da Tiere sind, dass da Natur ist, dass auch mal, Matsch. Wenn du einen Weg, genau, und du kommst da mit deinen weißen Turnschuhen irgendwie übers Feld und willst da rein und dann stampfst du da auf einmal irgendwie bis und stehst bis zum Knöchel irgendwie im Matsch, ja. so. Und ich glaube, das, was uns total beschäftigt, wenn Leute auch ein besseres Verständnis dafür bekommen, was es eigentlich auch auf der, ich sag mal, Seite der Gastgeber, bedeutet eben, dieses Leben zu führen. Und was Landwirtschaft insgesamt bedeutet und wie wichtig das eigentlich ist dafür, dass du hier in der Stadt deine Bio-Karotte essen kannst. Ja, also
so blöd sich das anhört.
Aber ich glaube, du kannst irgendwie heute die alle irgendwie Netflix-Serien irgendwie erzählen, aber wenn ich dir 5 unterschiedliche Baumblätter hinlege, dann, also würde ich sagen, weil wirklich jetzt behaupten, die Mehrheit kann die nicht mehr unterscheiden. Mhm. Das andere ist auch, wir haben bei uns zum Beispiel einen Holzofen in den Cabins, mit dem du eben feuerst im Winter und irgendwie dich jetzt. Und wir haben uns vorher nicht darüber Gedanken gemacht, dass viele Leute nicht wissen, wie man ein Feuer macht.
Ja.
Und das mussten wir dann, also ich will das gar nicht so, weil wir haben einen schlechten Job gemacht im Endeffekt, weil wir das nicht gut genug nochmal erklärt hatten. Aber du gingst so davon aus, du musst doch also eigentlich, klar weiß jeder, wie man so ein Feuer macht und das am Laufen und so.
Nee.
Aber das war wirklich so ein Thema Nummer 1, so bei uns in der
Hotline.
Wie kriege ich dann jetzt hier diesen Ofen an?
Mach mal.
So. Und also ich glaube, da waren so ein paar Sachen, wo wir vielleicht überrascht waren. Und dann jetzt auf der Gastgeberseite, was wir total toll fanden, dass viele der unserer Gastgeber, mit denen wir zusammenarbeiten, Lust haben, den Leuten eigentlich ihren Betrieb zu erklären und Betrieb zu zeigen. Oder das, was sie, so dieser Stolz, finde ich, der da so mitkommt und irgendwie zeigen zu wollen, was man hier so macht, das finden wir unglaublich beeindruckend, weil viele der Landwirten, mit denen wir zusammen haben, vielleicht so ein bisschen auch das Gefühl haben, dass das so ein bisschen, naja, vielleicht ungesehen oder auch manchmal vergessen wird, wie das, was da eigentlich so passiert.
Ja.
Und das finde ich immer schön, wenn die uns dann Geschichten erzählen, wie die Gäste irgendwie zu denen auf den Hof gekommen sind und dann mit bei der Arbeit irgendwie sogar entweder mitgeholfen haben oder so. Und die so ein bisschen was dazu erzählen konnten. Und das finden wir schon ganz schön, dass es hier irgendwie was, und dann mag das wirklich ein kleiner marginaler Teil sein, ne? Aber also irgendwie so einen kleinen Teil dazu beitragen. So ein kleiner Aha-Moment, wo man sagt so, hey, dieses, was irgendwie sagt, so immer so die Landflucht und irgendwie Stadt und Land und so.
Mhm.
Wir die so ein ganz bisschen vielleicht auch wieder näher zusammenbringen.
Ja, als ich hier vorhin mein Podcast-Set aufgebaut habe, haben wir uns währenddessen auch so ein bisschen verquatscht. Und da hattest du auch so herrlich erzählt, dass ein Gast oder ein Pärchen oder wer auch immer, auf jeden Fall Gäste da in der Kabine, sich in Anführungsstrichen erst beschwert hatten, dass mitten in der Nacht, ich glaube irgendwie es war so 3 Uhr, irgendwelche Arbeiten getätigt wurden, irgendeine Ernte war gerade.
Richtig.
Und dass sie dann bei euch angerufen haben oder danach und dass sie dann erst so richtig verstanden haben, okay, krass, hier wird echt rund um die Uhr, zumindest manchmal im Jahr, hart gearbeitet und wir waren jetzt mal so ein bisschen dabei und durften am nächsten Tag auch richtig viele Fragen stellen.
Ja, genau.
Das auch irgendwie schön war, das beobachten.
Ja, weil, ich meine, hast du ja auch nicht, also ich würde mal sagen, die überwiegende Mehrheit der Leute in der Stadt oder die sich damit jetzt nicht so mit der Landwirtschaft beschäftigen, wissen nicht, wie so ein Ablauf im Betrieb ist und wie früh die Tage losgehen und wie lange die Tage gehen tatsächlich. Ne? Und was dann am Ende alles noch gemacht wird, wenn du noch dann, du kannst halt nicht sagen, nee, heute fütter ich die Tiere nicht.
Ja.
So. Okay. Also, das ist halt so,
hier, wenn du ein Bürojob
und sagst, ich bin krank und Netflix an, ciao.
Du übernimmst gerade meinen Part. Das ist eigentlich mein Part, so ein bisschen aufzuklären. Aber richtig cool, dass du das schon so schnell verstanden hast, wie die Lebensrealität auf dem einen oder anderen Hof ist, auf jeden Fall. Wann gehst du denn das nächste Mal in eine Kabine? Schaffst du das überhaupt noch?
Viel weniger, als ich mir wünschte. Ich hatte mir am Anfang vorgenommen, dass ich jede Cabin, bevor sie live geht, noch einmal teste, sozusagen.
Testschlafe.
Das schaffe ich jetzt überhaupt nicht. Jetzt irgendwie über 60, jetzt haben wir über 70 Stück. Und ich habe jetzt auch noch 2 Kinder, die mich ziemlich alert halten.
einen letzten Appell an die Hörer und Hörerinnen. Um die kurz zu definieren, meine Muscheln, wegen Ohrmuscheln, wir sitzen hier in der Ohrmuschel, sind, glaube ich, Städtis und Landwirte in einem. Also du kannst, genau, bald damit ansprechen.
Ja. Also, ich glaube, was sehr nah an unserem Konzept und vielleicht auch für uns ein unglaublich wichtiger Punkt ist, ist, es ist völlig okay, mal nichts zu machen. Okay, ja, also auch, egal wie es, um sich mal Zeit, bewusst Zeit für sich selber zu nehmen. Ja, egal, ob du Steti oder nicht bist, ja. Unglaublich wichtig, um auch mal aus diesem Hamsterrad rauszukommen und aus diesem, manchmal denkt man, die Welt und alles ist irgendwie ganz schlimm und dann hilft es manchmal einem auch tatsächlich einfach nochmal eine neue Perspektive zu bekommen und vielleicht auch mal. Also ich habe irgendwie gesagt, so, ich finde, das beste Feedback, was wir bekommen können, ist eigentlich, wenn Leute sagen, ich habe mich so furchtbar gelangweilt. Also so im positivsten Sinne dieses Wortes. Ja, wann hast du denn überhaupt noch Zeit, dich mal zu langweilen? Weil sofort, wenn dir irgendwie auch nur der Anflug einer kleinen Langeweile kommt, da hast du sofort dein Handy gezückt oder sonst was. Ja, aber eigentlich stimuliert diese gefühlte Langeweile dann total deine Kreativität wieder. Und also das kann ich wirklich, wirklich nur empfehlen.
Ja.
Da sich ein bisschen mal Zeit zu nehmen und mal bewusst irgendwie mal alles zur Seite zu stellen.
Rauszugehen. Vielen Dank für das ganz, ganz tolle Gespräch.
Danke dir.
Und für alle, die jetzt interessiert sind, sowohl die Landwirte, die vielleicht Gastgeber werden wollen oder die Städtis, die mal raus wollen, ihr findet die Webseite und alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Ich bedanke mich bei dir.
Ich danke dir.
Ihr lieben Muscheln, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche euch ganz, ganz viele Auszeitmomente. Und für diejenigen, die das jetzt interessant fanden, vielleicht als weitere Einkommensquelle, schaut doch einfach mal gerne auf der Webseite vorbei. Diese Podcast-Folge widme ich allen, die Gastgeber oder Gastgeberin sind auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und ich widme es auch denjenigen, die jetzt so mutig sind und sich einfach mal eine Auszeit gönnen. Wuhu! Und natürlich Sina. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi!